Jesus hat diese neue Welt durch sein Leben, seine Zeichen und seine hingebungsvolle Liebe sichtbar gemacht, aber noch nicht vollendet.
Eine Riesengeschichte, wo Gott uns eigentlich dazu beruft, Partner zu sein in seinem Werk und umkehrt damit was zu tun. Ich lasse mich auf Gottes Wege ein und ich werde Teil dieser neuen Schöpfung, wie du es immer sagst, dieser neuen Welt. Und ich werde Partner Gottes in der Gestaltung dieser Welt.
Also egal, welches Thema wir zu Gott bringen, es ist nicht zu klein für ihn, es ist nicht zu groß für ihn und es darf eingeschlossen werden in diesem Plan, die neue Schöpfung sichtbar werden zu lassen.
Ich glaube, es braucht Mut. Mit dem Mindset, mit dem wir aufwachsen, braucht es Mut, ganz bewusst Menschen von Jesus zu erzählen.
Willkommen bei Vineyard Flow, dem Vineyard-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Wir fragen, Vineyard, wer bist du? Woher kommst du? Wohin gehst du? Und was bewegt dich?
Ich bin Christian Reschke und heute zum dritten Mal im Stream mit Michael Gutenberger aus München. Michael ist Theologe und leitet mit seiner Frau Jessica schon fast 30 Jahre die Vineyard München. Er ist Teil des Vineyard-Dachleitungsteams und verantwortet außerdem das Team Theologie. Michael, herzlich willkommen.
Ja, schön, Christian, dass wir hier die dritte Chance haben, über das Reich Gottes zu sprechen. Freut mich.
Dies ist der dritte Teil unserer Trilogie mit dem Namen Gottes neue Welt im Werden, auch bekannt als das Reich Gottes. Und wir schauen uns dieses zentrale Thema der biblischen Erzählung heute genauer an, werfen Fragen auf, versuchen Missverständnisse zu klären und verbessern hoffentlich unsere aller Sprachfähigkeit zum Thema der neuen Schöpfung. Ja, Michael, bevor wir richtig reinsteigen, möchte ich gerne die ersten beiden Folgen kurz zusammenfassen für die Hörer, die heute neu dazukommen. In der Folge 1 haben wir gesehen, dass Jesu zentrale Botschaft das Hereinbrechen von Gottes neuer Welt war. Einer heilenden und erneuernden Wirklichkeit mitten im Alltag. Jesus hat diese neue Welt durch sein Leben, seine Zeichen und seine hingebungsvolle Liebe sichtbar gemacht, aber noch nicht vollendet. John Wimbers Verständnis vom Schon und noch nicht hilft uns, diese Spannung auszuhalten und zugleich damit zu rechnen, dass Gottes neue Welt heute schon spürbar ist, wenn auch nicht in Vollendung. Möchtest du das ergänzen, Michael?
Ja, also es geht nicht nur um John Wimbers, sondern ich glaube wirklich, Jesus selber hat diese Spannung schon aufgemacht, weil er vom jetzt hereinbrechenden Reich Gottes und gleichzeitig vom kommenden, in der Zukunft erst hereinbrechenden Reich Gottes spricht. Und da ist diese Dynamik genau schon so drin.
Die Folge 2 fand ich persönlich besonders spannend. Da ging es nämlich um Missverständnisse, was das Reich Gottes nicht ist. Kein religiöses Machtprojekt, keine politische Herrschaft, keine Ideologie. Wir haben gesehen, wie Missverständnisse in Geschichte und Gegenwart viel Schaden angerichtet haben. Und darüber gesprochen, warum ein an Jesus orientiertes, dienendes Verständnis dieser neuen Welt unser Denken und Handeln auf Kurs halten muss. Möchtest du ergänzen?
Ja, nicht ergänzen, das war super dargestellt. Ich glaube einfach wirklich, dass das Thema ist neu relevant, auch im Kontext der aktuellen politischen und weltpolitischen Auseinandersetzungen und Kulturkämpfe sogar.
Okay, starten wir in die dritte Folge, wo es einfach ganz praktisch darum gehen soll, wie kann eigentlich der Himmel im Heute, unser Auftrag, den Alltag prägen? Ganz am Anfang möchte ich auf zwei Kommentare eingehen von der Hörerschaft, die mich erreicht haben. Der eine Kommentar war einfach ein Dankeschön auf jeden Fall, aber auch die Bitte, einfachere Begriffe zu benutzen und Zusammenhänge einfach zu erklären. Die Bitte war so ein bisschen, nicht Fachbegriffe mit anderen Fachbegriffen zu erklären. Michael, kriegen wir das hin heute?
Wir werden uns richtig ins Zeug legen, dass das gelingt. Aber es geht ja, ist auch wirklich wichtig, dass die Dinge griffig werden.
Absolut. Und der zweite Kommentar spielt eigentlich in die gleiche Richtung. Und zwar haben wir versucht, alternative Übersetzungen für den Reich-Gottes-Begriff zu finden, weil wir so ein bisschen das Gefühl hatten, Reich Gottes, möchte man das heute noch sagen, ist es noch sprachfähig? Und ich hatte verschiedene Vorschläge gemacht. Michael, du hattest die kommentiert. Zum Beispiel Gottes heilende Gegenwart unter uns, die Grundsanierung der Welt durch Gott und alle, die mitmachen, Gottes neue Welt im Werden, die Welt, wie Gott sie meint, die Berührung von Himmel und Erde. Und der Kommentar, den ich bekommen habe, war so ein bisschen, ey, neue Begriffe, alles wird verändert im Moment, muss das sein? Schwächen wir damit nicht die Botschaft der Bibel ab, wenn wir die Dinge neu benennen? Michael, neue Begriffe für alte Wahrheiten, muss das sein?
Bedingt muss es sein. Ich bin nicht dafür, den Begriff Reich Gottes ganz abzuschaffen, aber wenn, dann muss man ihn erklären. Und alle diese neuen Begriffe, an denen wir ja da auch rumprobiert haben, die erklären zumindest oder veranschaulichen Teilaspekte, die schon wichtig sind. Und die verschiedenen Dimensionen, sage ich immer mal, wie das Reich Gottes erfahrbar ist, halt benennen. Zum Beispiel Gegenwart Gottes oder Wirken Gottes oder Gottes neue Welt. Das ist nicht falsch, aber natürlich, der zentrale Begriff, den Jesus verwandt hat, ist Reich Gottes. Und ich bin auch nicht dafür, jetzt den komplett fallen zu lassen. Aber wenn wir jetzt mit Menschen sprechen, die davon überhaupt keine Vorstellung haben, glaube ich, ist es gut, zumindest den dann mit diesen anderen Begrifflichkeiten zu versuchen, nahezubringen und zu erklären.
Also wir sollten uns vielleicht verhalten wie die Jünger und Schriftgelehrten des Himmelreiches, von denen Jesus spricht, die aus ihrem Vorrat Altes und Neues hervorholen.
Genau, ja. Also es ist eine der Aufgaben, die wir haben als Christen in jeder Epoche, an unserer auch, zu sagen, wie können wir diesen Schatz, den wir da haben, aus der biblischen Tradition von Jesus her, wie können wir den so ausdrücken, dass er in unserer Zeit auch für die außenstehenden Menschen verständlich wird.
Und damit sind wir im Grunde auch in der Tradition eines Martin Luthers, der gesagt hat, die Bibel ist ganz toll, aber ist unverständlich. Wie kann ich es den Menschen, die es wirklich brauchen, verständlich machen?
Es ist eine Verantwortung. Wir sehen das auch bei Paulus, der hat auch neue Begriffe gebracht, um das Heil, das, was durch Jesu Tod passiert, zu erklären. Die waren vorher auch nicht bekannt. Und ich glaube, diese Herausforderung hat man. Es ist schon ein wagemutiges Unternehmen, würde ich manchmal auch sagen, ja. Und da kann man auch jetzt, sag ich mal, irgendwo auf irgendeiner Seite vom Pferd runterfallen. Aber diesen Versuch müssen wir machen, weil einfach immer nur stupide, sage ich jetzt mal, vom Reich Gottes zu sprechen in jedem Kontext, führt auch zu Missverständnissen bei den Hörern oder zu Unverständnis.
Ich würde sagen, das wäre eine ganz spannende Flow-Folge, Paulus anzugucken, zu sagen, wie hat er denn jüdisch geprägte Begriffe für die Heidenwelt damals akzeptabel und verständlich gemacht? Wie wäre das, hm?
Echt cool. Also ist eines meiner wirklichen Lieblingsthemen.
Okay, dann würde ich sagen, wir behalten das im Hinterkopf. Heute geht es jetzt aber erstmal um den Himmel auf Erden, das Reich Gottes, das, was Gott angefangen hat, dabei ist zu tun und vollenden wird. Ich will am Anfang auf die Vision und Identität des Himmels auf Erden zu sprechen kommen. Als Einstieg, Michael, wenn du durch München gehst, woran würdest du merken, dass Gottes neue Welt hereinbricht?
Ja, das ist vielleicht jetzt ein bisschen provokativ ausgedrückt. Ich glaube, einfach an der grundsätzlichen Dingen, die hier in München sichtbar sind, wenn ich durch die Stadt laufe, da ist schon viel vom Reich Gottes auch hineingewoben worden. Ich nehme mal ein Beispiel. Menschen werden in aller Regel in Würde behandelt. Wir haben einen Staat, der grundsätzlich die Alten und Schwachen der Gesellschaft zu schützen versucht und Maßnahmen dafür hat. Es gibt viele Menschen, ob sie Christen sind oder nicht, die leben gemeinwohlorientiert. Die leben nicht puren Egoismus und pure Machtausübung, sondern die passen sich an in ein großes soziales Gefüge. Ich bin heute mit öffentlichen Verkehrsmitteln mit der U-Bahn hierher gefahren ins Büro. Und wir haben solche Dinge. Und ganz ehrlich, wir würden das normalerweise nicht mit dem Reich Gottes verbinden. Aber ich glaube, dass ein Gemeinwesen, ein Staat gut funktioniert und nicht unterdrückt, das sind Errungenschaften von 2000 Jahren christlicher Geschichte, christlicher Nächstenliebe, die sich in der Gesellschaft ausdrücken.
Das bringt mich zu einer ganz spannenden Frage. baut Gott seine neue Welt nur durch Menschen, die ihm nachfolgen? Oder wirkt er durch alle, die bereit sind, sich inspirieren zu lassen?
Ja, auch da. Ich glaube wirklich, natürlich, wir haben als Menschen, die Jesus nachfolgen und die von seinem Geist erfüllt sind, vielleicht nochmal einen größeren Werkzeugkasten oder auch eine Vollmacht, Dinge zu tun, die andere nicht tun können. Ja, also durch Handauflegung Kranke heilen ist jetzt, ja gut, es gibt nochmal andere, die können es auch wieder, aber mit vielleicht anderen Kräften im Hintergrund. Aber das gibt's ja. Und gleichzeitig eben dieses Gemeinwohl aufbauen, wo einigermaßen Gerechtigkeit da ist. Ich glaube, auch darin sollten wir wirklich Gott am Werk sehen.
Ich finde es eine ganz spannende Aussage von dir, weil das verändert ja wirklich auch unsere Sicht auf Menschen, die Gottes Gerechtigkeit suchen, aber die ihn aus unserer Sicht gar nicht persönlich kennen. Weil das sind ja im Grunde unsere Mitspieler auf einmal.
Ja, das würde ich auch so sehen. Also ich kann dir mal ein Beispiel nennen. Vor 4-5 Jahren war dieses Fridays for Future sehr stark. Und da kann man jetzt politisch drüber diskutieren, sind alle Anliegen berechtigt oder nicht. Ja, aber was ich dahinter sehe, ist, dass da eine große Zahl von jungen Menschen von der Not, die durch den Klimawandel ausgelöst wird, und die besonders arme Leute trifft, Leute auf anderen Erdteilen, die ihre Lebensgrundlage verlieren, dass Menschen in unserer Gesellschaft von sowas irgendwie berührt werden, angesprochen werden und dann sagen, wir müssen dagegen was machen. Das ist ja nicht egoistisch, sondern das ist sozusagen für das globale Gemeinwohl gedacht. Und da würde ich sagen, auch wenn diese Leute, sage ich mal, im größten Teil nicht christlich motiviert sind, aber auch da ist für mich eine Motivation aus dieser sehr verinnerlichen Verständnis von Nächstenliebe, von Barmherzigkeit, von Zuwendung zu den Armen und Schwachen, das kommt da durch und das ist wertvoll. Und natürlich, das sind in bestimmten Themen und Punkten sind das Gefährten für die gute Sache.
Also Gott nimmt als Mitarbeiter, wen er kriegen kann.
Ja, und auch wenn er es nicht weiß. Also ich kann noch ein anderes Beispiel hier konkret nennen. Wir haben hier eine Tafelausgabe bei uns und mehr als die Hälfte der Mitarbeiter sind jetzt nicht Christen. Es sind zum größten Teil Atheisten. Einer ist sogar Kommunist von einer ja mittlerweile nicht mehr erlaubten kommunistischen Partei. Aber wir uns verbindet dieser Einsatz für die Schwachen in der Gesellschaft. Und wir wollen da was tun gemeinsam. Und da gibt es solche Punkte, wo ganz viel situativ an Bereitschaft da ist, sich in das Leben von Menschen zu investieren, ihre Würde zu stärken und ihnen einfach ein gutes und, wenn es geht, gerechteres Leben zu ermöglichen.
Wow, sehr schön, schöner Punkt. Was bedeutet es denn für dich in deinem Alltag, ein Mensch dieser neuen Welt Gottes zu sein?
Ja, mein Alltag ist echt so Herausforderung. Ich habe mal nachgedacht. Also gestern war ich den ganzen Vormittag in Homeoffice und habe das Budget für die Vineyard München versucht, nochmal fertig zu kriegen und wie kommuniziert man das gut und so weiter. Dann bin ich hier ins Office gefahren und habe ein paar Office-Themen bearbeitet und abends war Hauskreis. Und wir haben mal Hauskreis darüber gesprochen, wie können wir aktiv Menschen zu Jesus einladen. Wie können wir das machen? Und ganz ehrlich, mein Alltag ist so wenig Kontakt mit Nichtchristen. Ich bin da schon auch ein bisschen frustriert selber. Aber andererseits weiß ich auch durch solche Budgetarbeiten oder so, auch das sehe ich wirklich als einen Beitrag, dass Gemeinde funktionieren kann. Das sind Background-Arbeiten, aber das sind notwendig, dass eine Gemeinde gut funktionieren kann. Bin ja Dach. Das habe ich auch viele so Textarbeiten zu machen. Und ja, am Ende ist es auch wichtig. Aber es ist schon schön, wenn man wirklich im Kontakt mit den Menschen ist und ihnen direkt einfach auch Gottes Liebe weitergeben kann.
Dieses Anbrechen von Gottes neuer Welt, ich nehme das eben auch stark im Kontakt mit mir selber wahr. Wie denke ich über mich? Wie denke ich über meinen Körper? Schaue ich mit Barmherzigkeit auf mich selber? Oder auch auf meine Nächsten, auf meine Kinder, auf meine Frau. Wie sieht es da aus? das Reich Gottes und dein Innenleben?
Ja, also wenn wir davon ausgehen, dass das Reich Gottes praktisch ja bedeutet, eine selbstlose Hingabe aus Liebe und das Weitergeben dieser Liebe an andere, dann ist es natürlich erstmal wichtig, wir müssen selber erfahren, wenn wir mit uns selbst uneins sind oder uns selber verurteilen oder was auch immer, ist es sehr schwierig, dann im großen Stil Gottes Liebe weiterzugeben. Und dann ist natürlich der erste Kreis ist die eigene Familie, das eigene Lebensumfeld, in dem man ist. Die eigenen Freunde und ja, auch in der Gemeinde, der Hauskreis oder was auch immer, wie wir da organisiert sind. Und wenn die mich mitkriegen als einen, ich sage jetzt mal, einen mürrischen Menschen, der zynisch über die Welt spricht, not so good.
Ja. Manchmal denke ich, in dem Maße, wie Gottes neue Welt in mir durchbricht, kann sie auch durch mich in meine Umgebung hineinbrechen.
Ja. Ja, eines der Dinge, die ich in den letzten Monaten eigentlich nochmal wirklich bewusst eingeübt habe, ist, positiv zu sprechen, also Menschen zu ermutigen und positiv zu sprechen und ein Träger von Hoffnung zu sein, so sage ich es mal ganz pauschal. Und das geht oft auch im Kleinen. Ich erlebe so viele Diskussionen über die aktuelle politische Lage und es ist immer alles so schwer und schlimm und dramatisch. Und ja, in einer gewissen Weise ist es berechtigt, aber es hilft nicht, drüber zu jammern, sondern wir müssen einen Weg finden, wie wir für uns selber da auch Hoffnung schöpfen aus der Beziehung zu Gott, aber auch wie wir Gespräche auch in eine gute Richtung dann lenken letztlich.
Vielleicht darf man das ein bisschen spoilern. Das Thema Hoffnung und Lust auf Zukunft wird Vineyard auch in 2026 sehr begleiten und wird so ein Fokusthema sein. Ich freue mich da total. Ich finde es total spot on. Und Hoffnung ist sicherlich das, was die Welt im Moment am meisten braucht.
Ja, und ich glaube wirklich auch, da würde ich sagen, wir im Leib Christi allgemein, wir sehen, dass das eine Zeit ist, wo gerade dieses Thema Hoffnung von uns gut platziert sein muss und gut ausgedrückt sein wird und wo wir auch konkrete Orte zeigen, darstellen können, wo wir sagen, hey, schau mal, hier leben wir Hoffnung konkret, hier machen wir das Leben von Menschen besser, hier engagieren wir uns. Das finde ich super wichtig.
Hoffnung hat auch viel mit meiner nächsten Frage zu tun, denn wir bewegen uns ja, wenn wir über den Himmel auf Erden sprechen, immer in einem Spannungsfeld von schon und noch nicht. Also zwischen dem, was Gottes neue Welt schon verändert hat und dem, was noch aussteht. Sprich mal ein bisschen über dieses Spannungsfeld und nimm uns damit rein.
Also zum einen, glaube ich, geht es bei uns, jedem von uns in der Vineyard so, dass wir sagen würden, wir wünschen uns sehr viel mehr vom Schon im Noch nicht. Ja, also das ist uns zu wenig. Und das ist, finde ich, auch gut. Das schafft eine Sehnsucht in uns nach dem Mehr. Und ich glaube, Gott will mehr. Und diese Sehnsucht auch lebendig zu halten, jetzt ist gerade, wo wir den Podcast hier aufnehmen, Advent. Für mich ist Advent so eine Zeit, Sehnsucht auch zu kultivieren, sage ich jetzt mal. Richtig lebendig zu halten und mit Sehnsucht zu leben. Und auch bei mir, dann ist so eine Phase, wo man so, oh, alles zu viel ist und dann denkt man nicht mehr dran. Und da das lebendig zu halten und zu sagen, hey, wir wollen mehr vom Schonen noch nicht. Also so ganz plakativ gesagt. Aber diese Spannung, ich glaube, eine Gefahr, die schon da ist, ist, dass wir an dem vielleicht, wir wünschen uns mehr Heilungen. Wir wünschen uns Gottesdienste, wo Zeichen und Wunder geschehen und jedes Mal Menschen ganz tief berührt werden und zum Glauben kommen und solche Dinge. Ja. Und gleichzeitig ist es wichtig, dankbar zu sein für das, was Gott alles schon tut auf der Welt. Ja. Und da tut er doch viel. Und darum habe ich das am Anfang auch gesagt, wenn ich durch München gehe, ich glaube, wir müssen uns bewusst sein, wir sind sowas von privilegiert in unserer westlichen Welt. Und es hat mit christlichen Einflüssen über die Jahrhunderte zu tun. Und dann das nicht zu nutzen, um ein schönes Leben zu führen und uns gut gehen zu lassen und tolle Urlaube zu haben, sondern unsere Energie, unsere Zeit, unser Geld auch einzusetzen dafür, dass es weltweit sich ausbreitet und mehr wird, das finde ich ist super wertvoll.
Ich würde gerne eine Frage anschließen, die nicht ganz einfach vielleicht zu beantworten ist. Und da geht es so ein bisschen in Richtung Eschatologie, Endzeitlehre. Und zwar, als ich angefangen habe, von der Botschaft vom Himmel auf Erden zu hören, da habe ich mir immer so vorgestellt, ja, in Jesus hat diese Himmelsherrschaft auf Erden begonnen und sie bricht jetzt immer weiter ein und in dem Sinne wird die Welt immer besser, immer himmlischer und irgendwann gibt es so einen nahtlosen Übergang, wo es dann quasi ins Himmlische gleitet. Wird die Welt immer besser?
Also sage ich jetzt mal von, ich spreche jetzt mal vom Neuen Testament her, da kann man das nicht so sehen, sondern das ist, wenn Jesus wiederkommt, wird es auch irgendwie abrupt sein. Also das wird irgendwann geschehen und es könnte jeden Tag geschehen. Aber bis dahin ist es nicht so, dass es nahtlos so prozessual da oder so als Bewegung, ich soll ja keine Fremdwörter nehmen, ja, darüber geht, sondern am Ende kommt Jesus plötzlich und an manchen Stellen heißt es wieder Dieb in der Nacht. Also man kann jetzt nicht davon ausgehen, dass wir das schaffen, dass das Reich Gottes so weit kommt, dass es da nur noch ein Schritt ist und Jesus ist wieder da, sondern wir sollen uns von ganzem Herzen einsetzen, wachsam sein, unser Bestes geben und gleichzeitig wissen wir, an unserer Leistung wird es nicht liegen, dass Jesus wiederkommt, sondern er kommt, um das zu vollenden.
Ja, für mich ist die Frage auch so beantwortet, denke ich, wie du es sagst. Und trotzdem finde ich es irgendwie interessant, weil grundsätzlich, also niemand von uns hätte gerne im Mittelalter leben wollen. Also die Welt hat sich in gewisser Weise verbessert. Kindersterblichkeit ist massiv zurückgegangen. Solche Sachen. Und dennoch sehen wir ja den gleichen Mist und Kriege und Lügen und die Herrschaft der Reichen, sage ich mal, was wir immer schon sehen. Und da wird es nicht unbedingt besser.
Ja, ich denke, da, wo das Christentum Einfluss hatte in den letzten 2000 Jahren, bei all den Schwierigkeiten, die da auch zu benennen wären, aber es hat doch mehr an Humanität unterm Strich gebracht. Und als in Regionen, in denen sozusagen die vom Christentum nie berührt waren. Für mich ist immer wichtig, das Römische Reich und die Griechen, die wir im Westen manchmal so feiern, die damaligen antiken Griechenland, die waren schlechte Gesellschaften. Die waren furchtbar, die waren grausam. Da war nichts mit Nächstenliebe und Fürsorge für die Schwachen. Und das ist wirklich christlicher Einfluss, der in der westlichen Welt da stark gewirkt hat und aber auch dann indirekt in anderen Nationen in den letzten Jahrhunderten, auch wenn die das Christentum nicht übernommen haben. Aber da sind doch wesentliche Einflüsse da, die den Wert des Menschen hochhalten und gleichzeitig sind die akut gefährdet, immer.
Also dieser Struggle vom Schon und noch nicht wird bis zum letzten Augenblick bleiben. Gottes Reich wird hereinbrechen durch unser Handeln, durch unser Gebet, einfach durch Gottes Willen zum Eingreifen und gleichzeitig werden aber böse Dinge passieren und das ist einfach die Spannung, in der wir leben müssen.
Genau, und das ist global so und es ist ja auch in unserem eigenen Leben so, wenn wir ehrlich sind. Es kann uns jeden Tag ein Unfall treffen, ja. Wir können beten um Schutz und Gott schützt, aber das sind ja auch die Fragen, die schon mit dieser Spannung zu tun haben. Warum hat der eine dann den Unfall und ist vielleicht schwer gelähmt oder sonst was und der andere sagt, oh, das war fast ein Unfall und Gott hat mich bewahrt oder ich hatte den Unfall, aber ich bin unverletzt aus dem Auto ausgestiegen. Also diese Spannung erleben wir auch im persönlichen Bereich und die ist nicht immer lösbar oder es gibt nicht immer eine Antwort darauf.
Ich finde es unglaublich schwierig, genau dieses Thema. Beim letzten Hurricane, der durch die USA gegangen ist, habe ich so ein Interview gehört. Da war ein Haus, das blieb verschont. So, alles andere war wegrasiert. So. Und dann steht der Bewohner vor dem Haus und sagt eben genau, ja, wir haben gebetet, Gott hat uns gerettet. Und man schaut die Häuser der Nachbarn an und denkt, ja, haben die nicht gebetet? Es ist so seltsam.
Ja, und es bleibt so. Und ich finde, man muss das ernst nehmen, wenn Menschen das als Gottes Bewahrung und Schutz oder so weiter erleben und auch erzählen. Das ist richtig, ja. Und gleichzeitig heißt es nicht, okay, die anderen, die wollte er jetzt zerstören oder irgendwas oder nicht schützen, sondern das sind viele Dinge, die wir nicht verstehen und viele Dinge, die einfach mit dem ganz großen Thema nochmal Gefallenheit der Schöpfung insgesamt zu tun haben. Und aus der Nummer kommen wir nicht raus, bis Jesus diese Welt wirklich zu einer neuen Welt macht und sie komplett erneuert.
Vielleicht ist die Verantwortung für uns, wenn Gott unser Gebet so direkt hört, wirklich umso höher, eben die Dinge, die er uns schenkt, zu teilen.
Ja, und grundsätzlich wirklich die Vorrechte, die wir haben, das viele Geld, was wir im weltweiten Vergleich haben, das wirklich zu nutzen und einzusetzen, um damit Gutes zu tun. Den Nächsten zu lieben. Jesus, das ist sein Gebot, ja, Gott zu lieben und den Nächsten wie uns selbst. Und diese selbstlose Liebe, ich glaube, da können wir eigentlich auch zulegen, sage ich jetzt mal bei uns. Und dankbar sein und gleichzeitig wirklich viel Gutes bewirken.
Lass uns mal über Zeichen und Wunder sprechen. Jesus tut unglaubliche Dinge. Ja, er weckt Tote auf, er treibt unreine Geister aus, er herrscht über Naturgewalten, er heilt Kranke. Und er sagt oft, ja, ich tue hier Zeichen, damit ihr wisst und glaubt, der Himmel auf Erden ist am Anbrechen. Und wir als Jesus-Nachfolger, wir strecken uns eben auch natürlich danach aus, diese Zeichen zu tun. Aber wie verbinden wir das, was wir als Power Ministry nennen, mit gelebter Weltverantwortung auf eine gesunde Weise, sodass beides zusammen wirklich ein gesunder Ausdruck von Gottes neuer Welt wird?
Also ich finde es wirklich wichtig, beides zusammenzusehen und nicht getrennt. Also wären es zwei verschiedene Dinge. Und wir haben ja in der Vineyard Leute, die sind richtig gut da, einfach auch im Gebet für Menschen, bis hin auf der Straße oder irgendwo, ja? Und erleben dort Heilungen, Kraftwirkungen Gottes. Und das ist so super. Das ist voll zu feiern. Und wir haben andere, die kümmern sich um Arme, um Obdachlose, um bedürftige Menschen im persönlichen Umfeld oder auch als Vineyard. Und beides gehört für mich integral zusammen. Und eine Gefahr, die ich schon sehe, also wir sind ja hier in der Vineyard München sehr stark in den Themen, wir nennen das Weltverantwortung, also einfach auch dieses soziale und gesellschaftliche Engagement. Eine Gefahr, wenn man da stark ist, ist, dass man das andere ein bisschen kleiner macht oder sagt, ja gut, also wir haben nicht die Gabe, für die Kranken zu beten oder weniger und es ist super, dass andere gibt, die das tun. Also das finde ich schwierig. Ich finde, das wird dann oft zu einer Ausrede genommen, weil eigentlich sagt Jesus uns allen, die ihm nachfolgen, geht hin, verkündet das Evangelium, heilt die Kranken, treibt Dämonen aus. Und das gilt es ernst zu nehmen. Und ja, ich finde, so einen Tafeldienst zu machen zum Beispiel, ist vielleicht sogar am Schluss einfacher, als jetzt irgendwo einen Heilungsstuhl aufzustellen in der Fußgängerzone und für die Kranken zu beten, die da vorbeikommen. Aber beides gehört irgendwie zusammen. Wir haben beide Aufträge. Und ich möchte mich nicht rausreden und sagen, naja, ich habe schon gemerkt, bei mir werden weniger Leute geheilt als bei jemand anders. Nein, das ist egal. Das ist ein Auftrag, den wir alle haben. Und ich hoffe, dass wir das alle auch schaffen, das zusammenzuhalten. Aber beides gehört zusammen.
Wir sprechen ja in der Vineyard gern vom natürlichen, übernatürlichen Leben. In meinem Verständnis vom hebräischen Denken gab es aber eigentlich diesen Unterschied gar nicht. Also für den Hebräer war das Übernatürliche natürlich. Es wurde die ganze Zeit damit gerechnet, dass Gott in allen Dingen ist und überall aktiv ist. Sehe ich das richtig?
Also für die meisten Kulturen auf der Welt würde ich sagen, die leben mit einer geistlichen Welt drumherum, ja, mit Göttern. Und die ist normalerweise sehr belebt, diese Welt drumherum. Und es ist eher so eine Folge unserer Säkularisierung, dass wir das versuchen irgendwie zu minimieren oder nicht so im Bewusstsein haben. Und ja, natürlich, übernatürlich, vom Wording her ist auch ein bisschen dieses übernatürlich. Ist es wirklich übernatürlich, wenn Gott einen Menschen heilt im Sinne, dass er da ja, vielleicht sogar bestimmte Gliedmaßen wiederherstellt. Ja, kann man natürlich sagen, im Landläufigen würden wir jeder sagen, hey, das ist jetzt aber übernatürlich. Und gleichzeitig diese Unterscheidung, was ist denn natürlich und übernatürlich, sind menschliche Kategorien. Und für Gott, ich weiß nicht, ob es schwerer ist, sozusagen ein Knie wiederherzustellen oder Jungfrauengeburt oder was es da so an Wundern gibt, ja. Brotvermehrung. Wahrscheinlich aus Gottes Sicht ist das eine nicht schwieriger als das andere. Für uns Menschen ist das eine spektakulärer, definitiv.
Würde das helfen, wenn wir diesen Bereich natürlich, übernatürlich noch weiter auflösen und sagen, es ist halt alles Gottes Wirken?
Ja, weiß ich nicht, weil es ist auch gut, bestimmte Akzente zu haben und die auch zu pushen, zu fördern, lebendig zu halten. Und vielleicht finden sich mal bessere Begriffe als dieses natürlich, übernatürlich. Aber die Sache, um die es geht, ist, den Heilungsdienst Jesu weiterzuführen und Menschen zu sensibilisieren, Gottes Stimme zu hören und daraufhin zu handeln, ganz konkret durch prophetische Eindrücke auf Menschen zuzugehen und denen irgendwas zuzusprechen. Und das brauchen wir, egal wie wir es nennen. Und das ist das, was manchmal dann unter den Tisch fällt, wenn man sich so sehr auf das Soziale nur fokussieren würde.
Lass uns mal ganz praktischen Aspekt des Himmels auf Erden anschauen. Sozialer Einsatz für benachteiligte Menschen, für Menschen auf der Flucht, für die Pflege der Schöpfung. Inwiefern kann dieses Teil des Ausdrucks unseres Auftrages sein?
Also ich glaube, und das habe ich ja versucht, auch in der ersten Folge, glaube ich, zu sagen, ist, das gehört echt rein. Also wenn Gottes Reich sich ausbreitet, um das nochmal so biblisch auszusprechen, dann kommt Heil in einem umfassenden Sinn zu den Menschen. Dann werden wir als Menschen befähigt, über diese Erde gut zu regieren, das Gute zu fördern, Gerechtigkeit zu fördern, das Böse zu überwinden, ob das jetzt Dämonenaustreibungen sind oder auch strukturelles Böses in irgendeiner Firma oder in der Gesellschaft. Also das gehört für mich zum Reich Gottes. Das ist eines der Kerndinge des Reiches Gottes. Und dann ist es natürlich so, Gott will, und das sehen wir an Jesus, Gott will die Würde des, für ihn sind die Menschen wertvoll. Er liebt sie und er will die Würde des Menschen wiederherstellen. Und ich merke das ganz oft bei so Sachen wie Armut oder auch psychisch kranke Menschen. Ihnen zu dienen hat auch was zu tun. Wir wollen ihre Würde wiederherstellen. Wir wollen ihnen helfen, ein menschenwürdiges Leben zu führen. Wir wollen sie dazu befähigen. Und so wie Jesus das gemacht hat durch Heilungen oder auch durch andere Sachen, die er an Zuspruch den Menschen gegeben hat, so ist es bis heute. Und Flüchtlinge sind Menschen, die entwurzelt sind und in einer echt schwierigen Situation sind. Und wenn wir ihnen helfen können, nur als Beispiel, da mehr an Würde zu kriegen. Wir machen das in unseren sozialen Einrichtungen nicht jetzt für Geflüchtete speziell, sondern für einfach Menschen in sozial schwierigen Verhältnissen. Und wir merken, die spüren, da ist was anders. Und da kommt eine Annahme ihnen entgegen, die sie sonst nicht erleben. Und mit der Zeit stärkt das auch ihre Würde, selbst wenn sie nicht zum Glauben finden, zu Jesus finden, aber sie werden wertgeschätzt als Menschen. Und zum Thema Schöpfung sehe ich auch, wenn Gott der Schöpfer ist und uns einsetzt als Gärtner, ist es in Genesis 2 oder als mit diesem missverständlichen Wort herrschen über die Schöpfung, dann glaube ich, ist es vor allem ein Auftrag, das Ganze gut stellvertretend für ihn zu bewahren, zu bebauen, den Boden zu bebauen, die Schöpfung gut zu, ich sage jetzt mal, zu nutzen, zu organisieren und auch zu pflegen. Und insofern ist alles, was mit Umweltschutz, Klimaschutz, ökologische Nachhaltigkeit, alle diese Themen sind echt relevant. Und für mich sind es Reich Gottes Themen.
Erklär noch mal mit wenigen Worten diesen Herrschaftsbegriff aus dem Garten Eden, der missverständlich ist, wie du es eben schon gesagt hast.
Also dort ist ja so, dass Gott den Menschen schafft, und ihm sagt, und sie sollen herrschen über die, ist interessant, was genannt wird, die Tiere und Pflanzen und sowas. Es werden nicht die anderen Menschen genannt, ja. Das ist schon mal ein Punkt. Aber das ist eigentlich ein Auftrag, stellvertretend für Gott diese Erde, sage ich jetzt mal, unseren Planeten, gut zu führen. Ich glaube, Gott macht es grundsätzlich gut und wir sind damit hineingenommen und er will es durch uns machen oder er will uns als Partner da drin haben. Und natürlich verbocken wir das vielfältig und haben es verbockt. Und gleichzeitig ist jeder Einsatz dafür, es besser hinzukriegen, wertvoll.
Also der Herrschaftsauftrag ist im Grunde der erste Reich Gottes Auftrag.
Ja, an den Menschen der erste Auftrag sozusagen in Stellvertretung und für Gott an seiner Herrschaft teilzunehmen, als Partner kann man sagen, um es gut zu machen. Und es geht nicht um beherrschen, von oben runter herrschen, solche Dinge.
Es geht ums Dienen?
Ja, definitiv, weil das ist ein Pflege, man könnte auch sagen, es ist ein Pflegeauftrag. Gärtnern, bewahren, einen Garten gut anlegen, da braucht man auch Hirn, nicht nur Körper, ja, um einen Garten gut zu gestalten, dass er gedeiht, dass er Früchte hervorbringt. Also alle diese Sachen gehören damit hinein.
Das Wort finde ich total toll. Ein Pflegeauftrag an der Schöpfung hat Gott uns gegeben.
Ja, definitiv.
Lass uns mal über die Verkündigung des Himmels auf Erden so in unseren Gemeinden sprechen, über die Predigt, wie wir das rüberbringen. Da wird viel drüber gesprochen. Manchmal habe ich das Gefühl, wir erklären, was der Himmel auf Erden ist, aber wir werden eigentlich nicht so richtig praktisch. Wir stellen das vielleicht zu eng dar und wir stellen das Thema nicht aktivierend dar. Wie können wir dieses Thema vom Himmel auf Erden aktivierend darstellen?
Also zum einen, jetzt meine ich jetzt nicht so auf Predigt bezogen, sondern auf die Realitäten. Eine Vineyard, die sich verschenkt, sichtbar in ihrem persönlichen Umfeld, ob das ein Gemeindedienst ist oder jeder persönlich. Und diese Geschichten, das ist sehr praktisch. Ja, und das ist für mich auch sehr aktivierend. Wir erleben bei uns im Hauskreis sehr viele Gebetserhörungen. Einfach, wenn wir für unsere Leute beten, da so Reihe um und nächste Woche sind Dinge passiert. Das sind aktivierende Sachen. Aber jetzt auf die andere Seite, wie verkünden wir die frohe Botschaft? Das ist natürlich nochmal auch eine große Herausforderung, da wirklich diese große Geschichte Gottes im Blick zu haben. Und da gibt es Verengungen, definitiv. Also ich finde es eine Verengung, wenn man sagt, es geht darum, den Menschen den Weg in den Himmel zu zeigen, damit sie nicht in die Hölle kommen. Das ist so eine ganz große Verengung einer Riesengeschichte, wo Gott uns eigentlich dazu beruft, Partner zu sein in seinem Werk und umkehrt damit was zu tun. Ich lasse mich auf Gottes Wege ein und ich werde Teil dieser neuen Schöpfung, wie du es immer sagst, dieser neuen Welt. Und ich werde Partner Gottes in der Gestaltung dieser Welt. Also das wird manchmal sehr, sehr auf so kleine und negative Punkte reduziert.
Der Himmel auf Erden soll ganz praktisch werden. Gibt es eigentlich irgendein Alltagsthema, wo der Gedanke, dass Gott seine neue Welt in unserem Alltag aufrichten will, nichts zu suchen hat?
Da fällt mir jetzt spontan gar nichts ein.
Also egal, welches Thema wir zu Gott bringen, es ist nicht zu klein für ihn, es ist nicht zu groß für ihn und es darf eingeschlossen werden in diesem Plan, die neue Schöpfung sichtbar werden zu lassen.
Ja, definitiv. Geht darum, dass wir die Liebe Gottes weitergeben und ein Segen sind für andere Menschen. Und alles, was da reinpasst, ist gut.
Ich frage das vor allen Dingen, um einfach die unter uns Hörern zu ermutigen, die einfach ganz normal ihren Jobs nachgehen, die vielleicht in der Care-Arbeit sind für die Familie, die vielleicht selber pflegebedürftig sind, gar nicht so mobil sind. Und einfach zu sagen, was du gerade tust, egal was es ist, lass doch dort Raum und bitte Gott dort, den Himmel aufzurichten. Und so kann eben dieses Thema Himmel auf Erden erleben ein ganz alltägliches Thema werden und auch ein freudiges, abenteuerliches Thema, wenn wir einfach sagen, Gott, wie könnte es aussehen, dass ich heute den Himmel erlebe, obwohl ich nur für meine Familie koche und die Wohnung sauber mache,
obwohl ich nur am Computer sitze und E-Mails beantworte, obwohl ich irgendeinen Job mache, wo ich vielleicht mit niemand in Kontakt bin, aber wie könnte es aussehen, dass der Himmel kommt und lass den Himmel geschehen in dem Kleinen, was ich tue, wie Jesus uns das ja auch lehrt im Vater Unser.
Ja, genau. Also wirklich das Reich Gottes breit denken und mit hineinnehmen in unser Leben. Und unser Leben ist im Reich Gottes. Wenn wir nicht jetzt irgendwas ganz Selbstsüchtiges machen, es ist alles Reich Gottes.
Also unsere Ermutigung an euch Hörer, benutzt das, was ihr gerade tut, als Tanzboden für den Himmel auf Erden. Und ihr werdet ihn erleben. Das ist unser Gebet.
Yes.
Michael, ich finde die drei Folgen, die wir jetzt gemacht haben, finde ich echt fantastisch. Ich habe ganz viel gelernt, ganz viel neue Inspiration bekommen. Ich merke auch, dass ich so neuen Mut schöpfe, auch zu denken, ja doch, ich möchte das jeden Tag erleben. Ob mal groß, mal klein, aber dass der Himmel meine Welt berührt und verändert. Und zwei Themen sind so in meinem Hinterkopf, während wir reden, wo ich denke, darüber könnte man nochmal sprechen, und zwar über die Vollendung des Himmels. Das würde ich total spannend finden. Wie können wir uns das eigentlich vorstellen, wenn wir von Jesus abgeholt werden? Und inwiefern kann dieser Gedanke uns heute motivieren? Und das Zweite, was mir einfällt, wäre, ich würde gern mit dir nochmal über die Gleichnisse zum Himmelreich sprechen. Jesus lehrt in Gleichnissen, damit wir nachfragen. Also Gleichnisse sind eigentlich ein Ort, eine Reflexionsfläche, wo wir reingehen können und tiefer graben. Also Himmelsgleichnisse und die Vollendung des Himmels. Wären das spannende Themen für dich?
Auf jeden Fall. Also das ist wirklich tolle Themen. Ach, es gibt viele tolle Themen, Christian. Ich habe echt Lust, da auch an solchen Sachen weiterzudenken und weiterzugehen.
Super, ich freue mich drauf. Auch das behalten wir im Hinterkopf. Um diese Serie jetzt so ein bisschen abzuschließen, erstmal heute, was nimmst du denn persönlich mit aus unserer Dreier-Serie Gottes neue Welt im Werden?
Also auf jeden Fall das Bemühen, diese Dinge in Begriffe zu bringen, dass es nicht nur für uns Christen irgendwo plausibel ist, sondern einfach auch für Menschen draußen, mit denen wir zu tun haben. Ich habe mal dieses Experiment bei so einem Seminar gemacht, dass ich gesagt habe, so waren 30 Teilnehmer oder so, wie würdet ihr das Reich Gottes jemandem auf der Straße erklären? Und ich bin ganz ehrlich, das ist so schwierig, und irgendwie unsere Antworten alle, ich hatte den Vorlauf und ich beschäftige mich damit Tag und Nacht, ja, ich habe schon Vorteile, aber auch das auszudrücken in simplen Worten in 2 Minuten ist so schwierig, und ich glaube, es ist so wertvoll, sich da bewusst zu werden, auch für sich selber, aber eben dann auch im Gespräch mit anderen. Was verstehen wir unter Reich Gottes und wie können wir es so weitergeben, dass es irgendwie ein Aha-Erlebnis gibt bei den Menschen und sie plötzlich verstehen und vielleicht von falschen Vorstellungen wegkommen. Vielleicht hat diese Podcast-Serie dazu gedient, ja, das wäre super.
Und das ist ja unfassbar einladend. Also wenn ich das meinen Nachbarn darstellen kann, wenn ich sagen kann, du, Gott will ein kleines Stück Himmel schenken, mitten in deinem Alltag, und das hat er zugesagt, das ist ja wirklich super einladend und sehr, sehr attraktiv. Also Sprachfähigkeit wäre eine Sache, die du persönlich mitnimmst. Was nimmst du noch mit aus unserer Serie?
Ich glaube, es geht immer um konkrete, erfahrbare Liebe, die wir weitergeben. Und das ist das große Bild vom Reich Gottes. Das ist das, was jeder von uns machen kann. Liebe weitergeben, selbstlos. Und für mich auch dann die Frage, okay, ab wann ist denn was selbstlos? Ja? Also, was heißt das? Ja? Und wie setze ich mich ein für meine Mitmenschen?
Dann würde ich dich gerne bitten, einfach noch unseren Hörern und Hörerinnen ein paar herausfordernde Fragen mit in ihren Alltag zu geben. Also nicht Antworten, sondern Dinge, die sie in Bewegung bringen und die durchdacht und besprochen werden können bezüglich des Himmels auf Erden.
Also eine Frage, die mir da einfällt, ist, wie stark motiviert dich eigentlich diese Liebe Gottes, die du selber erlebt hast, oder wie stark hast du sie erlebt erstmal, aber wie stark motiviert sie dich, das auch weiterzugeben? Ich finde, es ist immer wieder eine neue Frage, die wir uns stellen dürfen, auch ich mir immer wieder stelle. Was tue ich mit dem, was Gott mir geschenkt hat? Ich habe ganz viel von ihm empfangen. Ich sehe ganz viel Segen auf meinem Leben, meiner Familie, meiner ganzen Umwelt, dass ich hier in München leben darf, ist ein Riesenprivileg. Was tue ich damit, mit dem, was ich erfahren habe? Und vielleicht ist in dem Zusammenhang auch die Frage, was blockiert mich vielleicht? Was hindert mich daran, diese Liebe weiterzugeben? Ich denke da, weil du hast die Gleichnisse angesprochen, ich denke da an das Gleichnis vom Schatz im Acker. Der Schatz im Acker, das ist das Reich Gottes, das jemand findet und alles hinter sich lässt, um diesen Schatz zu erwerben, zu bekommen und alles dafür hinzugeben. Und ja, das muss man immer wieder auf die eigene Lebenssituation und unsere Zeit übersetzen, aber es ist so ein Schatz. Und wie können wir diesen Schatz weitertragen?
Ich würde gerne noch eine andere Frage mitgeben an unsere Hörerinnen und Hörer. Gibt es eigentlich Bereiche in meinem Leben, wo ich den Himmel gar nicht erwarte, wo ich denke, das ist zu klein, das ist zu unwichtig für Gott oder vielleicht auch, das ist mir ein bisschen peinlich. Gibt es solche Bereiche und wie könnte ich hier zu einer Herzensveränderung kommen und gerade diese Bereiche von Gottes Eingreifen füllen lassen? Michael, was wünschst du dir für die Vineyard-Bewegung, für die Hörer und Hörerinnen, die das jetzt hören in den nächsten Jahren, damit sie diese neue Welt Gottes glaubwürdig verkörpern können und ergreifen können?
Ich glaube, wir können ein Leben in Sehnsucht und in Ausrichtung auf dieses Mehr vom Schon, wir können das bewusst kultivieren. Wir können uns aufraffen, sage ich jetzt mal, nach Gott zu suchen, ihn zu suchen und nach seinem Willen auf Erden zu suchen. Bleibt dran, dass es weitergeht. Also was ich schätze an den Menschen in der Vineyard, wir haben viele, viele Menschen, die sich wirklich, die das leben, die sich hingeben, die Nächstenliebe üben, im Kleinen, als Dienste der Gemeinden, was auch immer. Also da ist schon viel da. Und gleichzeitig, natürlich wünsche ich mir auch, dass diese Vineyards wachsen und dass wir erleben, wie Menschen in größerer Anzahl zum Glauben kommen und selbst hineinkommen in diese Dynamik des Reiches Gottes, in dieses Engagement für unsere Umgebung. Das ist ein ganz großer Wunsch und auch das neue Vineyards entstehen natürlich. Aber es fängt mit dem Einzelnen an.
Ich muss denken an das Stichwort Mut. Inwiefern spielt Mut eine Rolle?
Mut spielt ganz viel eine Rolle, wo es darum geht, sozusagen aus unserem natürlichen Komfortbereich rauszukommen. Wir haben vorhin über natürlich gesprochen, da passt es natürlich auch. Ich glaube, es braucht Mut in unserer Zeit, mit dem Mindset, mit dem wir aufwachsen, braucht es Mut, das Evangelium zu verkünden, ganz bewusst Menschen von Jesus zu erzählen. Es braucht Mut, für das Gebet für Kranke anzubieten, im Arbeitskontext meinetwegen, an der Arbeitsstelle. Diese Dinge brauchen Mut. Und ja, da können wir auch dafür beten, dass Gott uns hilft, sensibel zu sein für die richtigen Situationen, aber auch den Mut zu haben, dann mal was zu tun, was sich ganz komisch anfühlt für uns.
Sei mutig und sei stark. Sehr schön, Michael. Ich lande die Session langsam und würde dir gerne noch die Bühne geben für einen prophetischen Abschluss. Was glaubst du, sagt Jesus heute zu Vineyard Dach als Ermutigung, aber auch als Auftrag?
Ich glaube, wenn Jesus auf unsere Vineyard-Bewegung schaut oder auf die einzelnen Vineyards schaut oder auf die Menschen, die da sind, ich glaube, er sieht sehr viel Gutes. Wir müssen uns bewusst machen, er hat uns schon ein Erbe gegeben, einen speziellen Mix an, ja, jetzt wieder so ein Fremdwort, Charismen, an Gaben, die wir leben sollen. Und das sind Talente, das ist ein Pfund. Ja? Und ich glaube, mit dem sollen wir gut wuchern, um jetzt wieder Gleichnissprache zu nutzen. Wir sollen uns einsetzen für ihn und für die Ausbreitung seines Reiches. Und das dürfen wir. Und ich glaube, Jesus ermutigt uns, er sagt, hey, ihr habt es bisher gut gemacht, bleibt dran, hängt euch rein weiterhin und the best times are yet to come, I would say. Es kommen noch gute Zeiten auf uns zu.
Das war Vineyard Flow, der Vineyard Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Wir haben gefragt, Vineyard, wer bist du, woher kommst du, wohin gehst du und was bewegt dich? Ich bin Christian Reschke und war heute zum dritten Mal im Stream mit Michael Gutenberger aus München. Allen Hörern und Hörerinnen wünsche ich einen ganz herrlichen Winter und bleibt im Flow des Himmels auf Erden. Bye bye.
Hast du Fragen, Wünsche oder Feedback zum Flow? Über flow@vineyard-dach.net kannst du uns erreichen. Wir freuen uns, von dir zu hören. Möchtest du den Flow unterstützen? Benutze dafür bitte PayPal unter der Adresse paypal@vineyard-dach.net.